Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz, schönen guten Abend. Für viele Menschen in den USA, vor allem für viele Frauen, ist das heute ein schwarzer Tag, nachdem der Supreme Court das bisherige Recht auf Abtreibung gekippt hat. Während also die USA eine Rolle rückwärts macht, hat der Bundestag die Abschaffung des Paragraphen 219a beschlossen. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist damit Geschichte. Über beide Entscheidungen berichten wir und sprechen darüber auch mit Günter Krings, dem rechtspolitischen Sprecher der Unionsfraktion. In Brüssel ist der EU-Gipfel zu Ende gegangen. Ob es dort heute gemeinsame Antworten auf die Energiekrise und die Inflation gab, das hören Sie gleich. Wir schauen außerdem auf die Entwicklungen in der Ukraine. Und die Linke will bei ihrem Parteitag in Erfurt einen Neustart schaffen. Auch dazu dann gleich mehr. Die Entscheidung war nach einem geleakten Urteilsentwurf ja schon befürchtet worden. Jetzt ist sie da. Der Supreme Court hat das Urteil Roe versus Wade aufgehoben und damit das bisherige Abtreibungsrecht. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in den USA und war vorhin auch am Supreme Court. Doris, was bedeutet dieses Urteil? Was sind die Konsequenzen?
Ja, das Urteil heißt, dass es kein landesweites Recht mehr in den USA gibt, keinen Anspruch mehr darauf, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu können. Denn jetzt liegt es bei den Bundesstaaten, dies zu tun, nachdem die Richter ein Urteil, eine Entscheidung, eben Roe versus Wade, von vor 49 Jahren gekippt haben. Und in den Bundesstaaten sieht es so aus, dass 13 der konservativ regierten Bundesstaaten schon Gesetze verabschiedet haben, die jetzt in Kraft treten oder in kommenden Wochen in Kraft treten, die Abtreibung weitgehend oder ganz einschränken. Und es gibt zudem noch 9 Bundesstaaten, wo alte Gesetze, die vor Roe v. Wade galten, also vor 49, die treten dort wieder in Kraft und verbieten auch dort die Abtreibung. Das heißt, Frauen, die dort leben, können unter Umständen überhaupt nicht mehr abtreiben. In anderen Staaten, die demokratisch regiert werden, sieht es anders aus.
Wie hat der Supreme Court diese Entscheidung begründet?
Ja, das war insofern interessant, weil es ja dasselbe Gericht ist, was vor 49 Jahren ein verfassungsmäßiges Recht für alle Frauen in den USA gesehen hatte. Und der Supreme Court entscheidet äußerst selten und sehr ungegen gegen frühere Richter am selben Gericht. Die Begründung, jetzt mal stark verkürzt, es sei schon damals, Zitat, himmelschreiend falsch gewesen, schrieb Richter Samuel Alito, das überhaupt zu entscheiden, dass Frauen ein verfassungsmäßiges Recht haben. Verkürzt argumentiert er für die sehr konservative Mehrheit, die Verfassung in Kraft seit 1788 sage dazu nichts, also von wovon ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch abgeleitet werden könne. Alito und seine Kollegen, die halten sich an den Wortlaut, eben anders als Generationen ihrer Vorgänger, die diese Verfassung von 1788 ausgelegt haben. Aufgrund dieser sehr engen Begründung könnten jetzt auch andere Entscheidungen früher Supreme Court Richter mit gesellschaftlicher Relevanz ins Visier geraten. Als erstes sicher die Ehe für alle, die seit 7 Jahren ein verfassungsmäßiges Recht ist, aber auch ein sehr altes Recht, nämlich Verhütungsmittel zu nutzen. Einer der Richter hat es ausdrücklich angeregt, in der heutigen Entscheidung darauf näher zu schauen.
Welche Reaktionen hört man jetzt in den USA?
Ja, es ist ein geteiltes Land. Es gibt eine große Mehrheit, die für die Beibehaltung ist des Abtreibungsrechts. Es gibt eine Minderheit, die aber oft sehr laut ist und sehr wirkmächtig, die seit vielen Jahrzehnten dafür gekämpft hat, für diesen Tag heute. Und für die war das heute natürlich ein guter Tag. Carrie Severino aber ist federführend für eine Organisation, A Judicial Crisis Network, die sich seit langem einsetzt für das Ende des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch.
We have a majority of Supreme Court justices not only who know how to read the Constitution as it's written, but who have the courage and the bravery to say in the face of, you know, you can see the violent threats and the riots out there.
Carrie Severino sagt, es gäbe jetzt eine Mehrheit am Supreme Court, die nicht nur wisse, wie die Verfassung zu lesen sei, sondern die trotz aller Drohungen mit der Gewalt, die man sehe, auch entsprechend urteilte. Präsident Biden, wir haben es in den Nachrichten gehört, hat sich sehr bald nach der Entscheidung über die Kameras an die Nation gewandt. Er hat gesagt, es ist ein trauriger Tag für unser Land. Das hieße aber nicht, dass der Kampf vorbei sei.
Und mit Ihrem Vot können Sie handeln. You can have the final word. This is not over.
Biden sagte, der Kongress müsse nun handeln. Sie können handeln. Mit ihrer Stimme können sie das letzte Wort haben. Es sei nicht vorbei. Aber für ein Handeln im Kongress muss es eine sehr starke Mehrheit geben im Kongress. Die haben die Demokraten jetzt schon nicht. Und nach den letzten Umfragen werden sie sie auch nicht im November haben. Das heißt, Biden, der Präsident, hat alle aufgefordert, wählen zu gehen. Und zwar von dieser Abtreibungsentscheidung des Supreme Court, ihre Stimme im November bei den Wahlen, den Zwischenwahlen, abhängig zu machen.
Doro Simon aus den USA über die heutige Entscheidung des Supreme Courts zum Abtreibungsrecht. Besten Dank dafür. Während in den USA das Selbstbestimmungsrecht der Frauen also jetzt wahrscheinlich vielfach eingeschränkt wird, gab es in Deutschland heute eine Entscheidung in die andere Richtung. Der Bundestag hat beschlossen, dass Paragraph 219a abgeschafft wird. Es geht um das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung, wobei das Wort Werbung im Grunde etwas irreführend ist, weil vor allem Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel im Internet über einen Schwangerschaftsabbruch aufgeklärt haben, dadurch kriminalisiert wurden. Panayotis Gavrilis berichtet.
Großer Jubel bei den Ampelfraktionen und der Linksfraktion. Sie haben für die Abschaffung des Paragraphen 219a gestimmt. Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist somit Geschichte. Auf der Tribüne des Bundestages sitzt eine sichtlich erleichterte Christina Hennel, die Ärztin, die jahrelang gegen den Paragraphen kämpft und verurteilt wurde, weil sie im Internet über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Ärztinnen und Ärzte wie Hennel können in Zukunft auf ihrer Webseite sachlich über Abtreibungen und die Methoden informieren, ohne dass sie eine strafrechtliche Verfolgung befürchten müssen.
Heute ist ein großartiger Tag. Für die Ärztinnen und Ärzte, aber vor allen Dingen für alle Frauen in diesem Land.
Nicht nur Lisa Paus, die Bundesfamilien- und Frauenministerin, freut sich in der Debatte im Bundestag. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann zeigt sich zufrieden.
Im Internet kann jedermann, selbst jeder Troll und jeder Verschwörungstheoretiker, alles Mögliche über Schwangerschaftsabbrüche verbreiten. Aber dass wir hochqualifizierten Ärztinnen und Ärzten, die solche Eingriffe vornehmen, bei Kriminalstrafe verbieten, dort sachliche Informationen bereitzustellen, das ist absurd, das ist aus der Zeit gefallen, das ist ungerecht und deshalb beenden wir diesen Zustand.
Im vergangenen Jahr hat es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 94.600 Schwangerschaftsabbrüche gegeben. Damit nicht anstößig für sie geworben wird, ist zudem das sogenannte Heilmittelwerbegesetz verschärft worden. Außerdem sollen Ärztinnen und Ärzte, die bereits wegen § 219a verurteilt wurden, entschädigt werden. Zudem sollen die Urteile rückwirkend aufgehoben und laufende Verfahren eingestellt werden. Die Union und die AfD haben gegen die Streichung von 219a gestimmt. Sie sind empört über die Jubellaune der Ampelparteien und argumentieren, Frauen könnten sich bereits heute ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU kritisiert zudem:
Wir denken eben auch an das Lebensrecht des Kindes. Und das ist der maßgebliche Unterschied, den ich sehe zwischen uns. Es ist der maßgebliche Grund, weshalb wir an der geltenden Regelung festhalten wollen.
Die Debatte ist emotional, kontrovers. Bei der Union, den Grünen und Linken sprechen nur Frauen zum Thema. Männer sind heute in der Minderheit. Einer der drei Redner ist Thomas Seitz von der AfD.
Zum Recht der Frau auf sexuelle Selbstbestimmung gehört auch, eigenverantwortlich Sorge dafür zu tragen, dass sie nicht schwanger wird, wenn sie das nicht will. Aber das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in dieser Diskussion als Rechtfertigung für die vorsätzliche Tötung gesunden, ungeborenen Lebens heranzuziehen, macht deutlich, dass für sie der Schutz des ungeborenen Lebens überhaupt keinen Stellenwert hat.
Die Linksfraktion hat als einzige Oppositionspartei mit der Ampel für die Abschaffung von 219a gestimmt. Für die linken Abgeordnete Heidi Reicheneck nur ein erster Schritt.
Das Grundproblem ist und bleibt die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch, konkret im Paragraph 218. Der besagt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich strafbar sind und nur unter der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen straffrei bleiben. Das ist ein Skandal. Die Kriminalisierung von Schwangeren und Ärztinnen muss endlich aufhören. Wir müssen nach 219a endlich auch 218 abschaffen.
SPD und Grüne sehen das ähnlich und wollen auch den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch streichen. Die FDP hingegen nicht. Sie steht hinter dem Lebensschutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts und hält die bestehende Regelung für ausreichend. Eine Kommission soll sich in Zukunft mit diesem Thema befassen.
Panayotis Gavrilis. Und wir haben es gehört, Union und AfD haben im Bundestag gegen diese Streichung gestimmt. Ich habe darüber vor der Sendung mit Günter Krings, dem rechtspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, gesprochen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was daran falsch sein soll, wenn sich Menschen zum Beispiel im Internet umfassend über einen Schwangerschaftsabbruch informieren können.
Daran ist erstmal gar nichts falsch und wir haben auch als Unionsfraktion auch eine Vergangenheit und jetzt auch darauf jetzt gelegt, dass Informationen verfügbar sind. Beispielsweise gibt es Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Ärztekammern. Darauf können auch Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, verweisen. Allerdings haben wir immer auch ein bisschen Formalismus bestehen müssen, weil die Beratung natürlich der einzige Schutz ist, den das werdende Leben hat, die Beratungspflicht.
Aber die gibt es ja auch weiterhin.
Ja, aber am Ende muss die Mutter entscheiden, kann auch nicht anders sein, auch nach dem Schutzkonzept, was der Gesetzgeber beschlossen hat. Aber der einzige Schutz, den das ungeborene Leben hat, ist dann diese Beratung. Da ist auch die Reihenfolge wichtig. Erst sozusagen Informationen an einer Beratungsstelle und dann eben der Gang zum Abtreibungsarzt. Und diese Reihenfolge ist dann eben nicht beliebig. Gerade wenn der Schutz des ungeborenen Lebens doch ein sehr kleiner ist, muss man dann auch diese Abfolge beachten. Und haben wir gesagt, dass wir dann bestimmte Informationen dann auch zulassen durch den abtreibenden Arzt. Etwa jetzt auch unser Vorschlag, er soll über die Methodik informieren können. Aber die anderen Informationen, die kann man sich an vielen anderen seriösen Stellen besorgen. Das muss dann nicht der abtreibende Arzt selbst geben.
Aber gerade wenn jetzt eine Frau ungewollt schwanger ist, dann ist natürlich der erste Weg erstmal, dass man sich im Internet informiert und dann muss man ja auch erstmal die richtigen Beratungsstellen finden und so weiter. Also ist es nicht auch wichtig, dass im Internet gute Informationen zur Verfügung stehen von Ärztinnen und Ärzten?
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Nur eine Frau, die betroffen ist, wird ja nicht in der Regel jedenfalls nicht den Namen eines konkreten Arztes eingeben, sondern nach bestimmten Stichworten suchen. Ungewollt schwanger, Abtreibung. Und da findet sie Informationen und da findet sie auch seriöse Informationen, etwa von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder von Ärztekammern. Also genau das ist sichergestellt.
Jetzt hat Justizminister Buschmann argumentiert, dass im Internet jeder Troll, jeder Ultrareligiöse allen möglichen Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche schreiben kann. Aber qualifizierte Ärzte durften das bisher nicht. Das ist doch eine schräge Situation.
Auch das hat er zwar schon öfters gesagt, macht aber auch die Wiederholung nicht richtiger. Auch Ärzte dürfen Informationen geben, nur diejenigen Ärzte, das sind eine relativ überschaubare Zahl, die Abtreibung selber vornehmen. Die müssen eben Informationen geben, indem sie verweisen auf etwa die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Jetzt haben Sie und auch viele andere immer von Werbung gesprochen, auch im Gesetz ist von Werbung die Rede. Inwiefern ist eine detaillierte Schilderung eines medizinischen Eingriffs Werbung?
Also da kommt es auf den Einzelfall an, aber natürlich ist vieles geeignet, auch werbenden Charakter zu haben, wenn man beispielsweise darauf hinweist, bei uns machen das in freundlicher Atmosphäre, schnelle Terminvereinbarung und Ähnliches. Und das ist deshalb so ein Problem, auch wenn es keine reißerische Werbung ist, weil wir bei aller Notwendigkeit, dass die Möglichkeit für Abtreibung besteht, auch in jeder Region in Deutschland, es doch keine normale medizinische Dienstleistung werden kann. Jetzt hat die Ampel das im Heilmittelwerbegesetz geregelt, sozusagen neben der Schönheitsoperation und ähnlichen Eingriffen. Das finde ich unangemessen, genau.
Warum?
Weil es eben kein normaler ärztlicher Eingriff ist. Das sagt übrigens auch das Bundesverfassungsgericht, dass es diese Leistung natürlich geben muss und geben darf, aber dass sie eben nicht wie ein normaler ärztlicher Heileingriff behandelt werden darf, auch nicht durch eine nicht reißerische Werbung.
Aber glauben Sie, dass Frauen, die ungewollt schwanger werden und sich darüber informieren, dass die dann ja denken, oh, das klingt aber super, das will ich jetzt unbedingt machen? Ist Werbung nicht einfach das falsche Wort?
Keine Frau wird wegen werbender Aussagen sich für eine Abtreibung entscheiden, das hat auch niemand behauptet, aber es geht um das gesellschaftliche Gesamtbewusstsein, dass es eben keine normale ärztliche Dienstleistung ist und es geht eben nicht um einen Heileingriff, sondern es geht darum, ein Mensch, der laut auch Verfassungsgericht sich nicht erst zum Menschen, sondern schon als Mensch im Mutterleib entwickelt, dass der getötet wird. Diese Abtreibungsmöglichkeit muss es geben, aber man muss auch sensibilisieren dafür, worum es da geht. Und wenn beispielsweise einzelne Abtreibungsärztinnen sagen, da geht es nur um Schwangerschaftsgewebe, halte ich auch das für grob unangemessen. Das kann man nicht akzeptieren.
Trauen Sie das Ärztinnen nicht zu, Ärztinnen, die einen Eid geschworen haben, dass sie da sehr differenziert drüber informieren?
In der Regel ja, aber ich habe jetzt gerade ein Beispiel genannt, wenn eine Ärztin beispielsweise auf ihrer Homepage von Schwangerschaftsgewebe spricht, dann ist die ja schon durchgefallen bei der Frage, ob man genau und sensibel und korrekt informiert.
Wenn Sie jetzt schon das Recht auf Leben ansprechen, ich würde gerne noch mal ein bisschen grundsätzlicher mit Ihnen über das Thema
Darum
Abtreibung
geht's ja
sprechen.
Darum geht es ja um Recht auf Leben auch natürlich. Ne?
Genau. In den USA hat der Supreme Court heute das Recht auf Abtreibung gekippt. Was ist Ihre Meinung zu dem Urteil?
Also ich bedauere das, weil es, glaube ich, eine Diskussion wieder polarisiert. Ein bisschen habe ich die Sorge auch in Deutschland weit weniger stark, dass durch eine Debatte, die in Deutschland befriedet war, wenn man jetzt wieder ein Stück aufmacht, auch vielleicht nicht die wichtigste Stelle, aber doch eine nicht ganz unwesentliche Stelle bei § 219a, dass eine befriedete Debatte wieder aufflammen kann. Und das ist nicht gut, auch für den gesellschaftlichen Konsens. Am Ende auch nicht für die Versorgung mit Abtreibungsärzten. Ich meine, es werden weniger Ärzte dann bereit sein, wenn sowas wieder polarisiert, diese schwierige Dienstleistung anzubieten. So, in Amerika haben wir eine ganz andere Lage natürlich. Da haben wir eine weitaus weniger liberale Gesetzgebung gehabt. In Deutschland ist es seit Jahrzehnten Konsens, eigentlich bei fast allen demokratischen Parteien, auch bei unserer, dass es natürlich Abtreibungsmöglichkeiten geben muss.
Aber es steht trotzdem noch im Strafrecht.
Ja, aber es gibt ja die Möglichkeit, dass von Strafe abgesehen wird. Sie kennen ja das Verfahren, das Schutzkonzept. Das Verfassungsgericht hat in zwei Entscheidungen dem Gesetzgeber gesagt, was er als Mindestmaß an Schutz bereitstellen muss. In Amerika ist genau umgekehrt. Da war der Gesetzgeber sehr streng, wie ich finde, in vielen Einzelstaaten zu streng. Und da hat der Supreme Court dort auf der anderen Seite erst die Möglichkeit zur Abtreibung geschaffen. Also sozusagen die Diskussion der Verfassungsgerichte kommt von zwei ganz entgegengesetzten Seiten. In Amerika hat er damals einen Supreme Court von der liberalen Seite hier eine zu konservative Gesetzgebung oder zu restriktive Gesetzgebung korrigiert. In Deutschland war es umgekehrt. Da war das Verfassungsgericht mehrfach der Auffassung, der Gesetzgeber ist hier zu offen und muss ein wenig korrigiert werden, ohne die Möglichkeit der Abtreibung damit in Frage zu stellen.
In den USA hoffen ja jetzt viele auf ein Bundesgesetz, das ein Recht auf Abtreibung schafft. Wäre das ein guter Weg? Wäre das nötig?
Also ich glaube, es ist auch in den USA wichtig, wäre, dass die Debatte wieder befriedet wird. Ich kann jetzt mir da kein Urteil erlauben. Ich habe zwar mal in Amerika studiert, aber wie die Kompetenzordnung ist, wie weit der Bundesgesetzgeber hier eingreifen darf. Auch das Bundesgesetz wäre dann wieder Gegenstand einer Entscheidung des Supreme Courts. Also ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Debatte in Amerika noch nicht befriedet sein wird in nächster Zeit, dass das hier sich weiter polarisiert und das ist keine gute Entwicklung.
Jetzt sagen Sie, in Deutschland war die Debatte befriedet. Das würden, glaube ich, viele Frauen, viele Menschen anders sehen. Viele fordern jetzt, dass es auch noch weitergeht, dass man den Paragraphen 218 abschafft. Was spricht dagegen? Ist das noch zeitgemäß, wenn Frauen quasi Kriminelle sind, wenn sie eine Abtreibung durchführen?
Naja, es geht ja vor allem um die Ärzteschaft und was die darf und nicht darf. Und noch einmal, es ist ein echtes Dilemma. Und wir haben das Selbstbestimmungsrecht der Frau, was wichtig ist. Und wir haben aber auch das Lebensrecht des Kindes. Und das kann man nicht so einseitig und so einfach abräumen und sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Sondern es handelt sich hier um einen Menschen im Mutterleib. Und da muss man sensibel mit umgehen. Und
auch das, aber glauben, was wir jetzt Sie, haben, glauben Sie, das wissen die Frauen gut. Nicht? Glauben Sie, die Frauen machen sich das leicht, so eine Abtreibung?
Nein, das Verfassungsgericht hat aber klar und auch nachvollziehbarerweise gesagt, es geht um den Schutz einer Zweiheit in der Einheit. Und natürlich muss der Schutz des Fötus in der Regel mit der Mutter erfolgen. Aber es gibt zumindest dieses eine kleine Verfahrensrecht, diese Beratungspflicht. Das ist das Einzige, was der Fötus auch gegen die Mutter hat, dass sie das machen muss. Und das, finde ich, ist nachvollziehbar. Jedenfalls, wenn man das ganz aufgäbe, würden wir auch das, was das Verfassungsgericht von uns ja auch nachvollziehbarer Weise fordert, nicht mehr erfüllen. Das ist genau meine Sorge, dass dann, vielleicht noch nicht jetzt, aber dann eine Polarisierung stattfinden würde in der Gesellschaft, dass wir dann zu Demonstrationen von der einen oder anderen Seite kommen. Und da finde ich es gut, dass Herr Buschmann gesagt hat, nein, das will er nicht, Abschaffung 218. Die Familienministerin sagt das Gegenteil. Ich glaube, erstmal muss die Ampel klären, was sie denn genau will.
Aber ich meine, in der Konsequenz bedeutet das ja dann, Sie sagen, Frauen sollen durchaus die Möglichkeit haben, eine Schwangerschaft abzubrechen. Aber wenn es im Strafgesetzbuch bleibt, dann bedeutet das ja, sie sollen sich trotzdem hinterher wie Kriminelle fühlen.
Nein, das sollen sie aus meiner Sicht nicht, sondern sie sollen in dem jetzigen Verfahren eine Beratung durchlaufen. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig.
Das sagt Günter Krings, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Herzlichen Dank, Herr Krings, für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Seit Monaten hat die Ukraine darauf gedrängt und immer wieder deutlich gemacht, dass sie Mitglied in der EU werden will. Beim EU-Gipfel haben die 27 Staats- und Regierungschefs die Ukraine und auch Moldau jetzt offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Das heißt zwar nicht, dass diese Staaten jetzt auch wirklich zeitnah Mitglied werden, aber von vielen wurde das trotzdem als historischer Schritt gewertet. Auch sonst hat sich bei diesem Gipfel alles um die Folgen des Ukraine-Kriegs gedreht. Heute stand vor allem die Energiekrise und auch die Inflation im Zentrum. Und ob sich die EU-Staaten hier auf eine gemeinsame Linie einigen konnten, das berichtet Caroline Born.
Antworten finden auf die Fragen, was zu tun ist, wenn Putin bald allen EU-Mitgliedstaaten den Gashahn zudreht oder wie sich die hohen Energiekosten zumindest für die Ärmsten im Winter abfedern lassen. Darum kreiste der zweite Gipfeltag in Brüssel. Neben nationalen Notfallplänen will die EU-Kommission auch einen gemeinsamen europäischen Notfallplan erarbeiten, um die Nachfrage nach Gas zu reduzieren. Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Lehre aus der Pandemie.
We do this because we've learned our lesson from COVID-19. There we have seen that when we act together as 27, when we avoid fragmentation, we are strong and we have an enormous impact.
Sich möglichst gut zu koordinieren, das betonen die Mitgliedstaaten ein weiteres Mal. Auf konkrete Schritte geeinigt haben sie sich allerdings wieder nicht. Italien und Spanien werben weiterhin für einen Preisdeckel für Gas. Einen solchen Markteingriff lehnen unter anderem die Niederlande ab. Die Kommission will für den nächsten Gipfel einen Bericht vorlegen. Ebenso darin enthalten ist die Möglichkeit des gemeinsamen Gaseinkaufs, um durch die geballte Marktmacht bessere Preise zu erzielen. Um die ganz großen Fragen geht ging es bereits am Vortag. Die Ukraine und Moldawien sind nun offiziell Beitrittskandidaten. Georgien soll den Status erhalten, wenn es Reformen erfüllt. Damit sind noch keine Beitrittsverhandlungen verbunden. Doch falls in Brüssel künftig mehr Staats- und Regierungschefs am Tisch sitzen, müsse sich die EU rechtzeitig darauf vorbereiten und auch sich selbst erweiterungsfähig machen, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Ohne Reformen gehe es nicht. Der deutsche Bundeskanzler spricht sich unter anderem für mehr Mehrheitsentscheidungen aus, beispielsweise in der Außenpolitik, statt wie bisher mühsam einen Konsens zu suchen.
Wir sollten jetzt nicht das auf die lange Bank schieben, diese Fragen zu diskutieren und uns darauf zu verständigen. Nun werden ja die nächsten nicht schnell anklopfen. Das sind ja doch größere Vorhaben, die alle Länder vor sich alle bewältigen müssen. Aber das sollte nicht dazu führen, dass man das immer weiter vertagt, weil dann kann wirklich irgendwo in ein paar Jahren passieren, dass man eigentlich so weit wäre, aber selbst nicht so weit ist. Und das, glaube ich, sollten wir vermeiden.
Dass die EU in naher Zukunft mehr als 27 Mitgliedstaaten umfasst, davon geht auch der französische Präsident Emmanuel Macron nicht aus. Zuvor hatte er davon gesprochen, ein Beitritt der Ukraine könne Jahre oder gar Jahrzehnte dauern. Nun nutzt er das Bild, man müsse nicht im selben Haus wohnen, aber in derselben Straße. Erstmals präsentiert Präsident Macron sein Projekt einer europäischen politischen Gemeinschaft den anderen Staats- und Regierungschefs. Es soll explizit keine Alternative zu einem EU-Beitritt darstellen, so Macron.
De l'Islande à l'Ukraine, de pouvoir réunir des partenaires qui sur les sujets de défense et de sécurité.
Die Staats- und Regierungschefs von Island bis zur Ukraine sollen dabei Themen wie Verteidigung, Sicherheit, Energie oder Wirtschaft diskutieren. Ein erstes Treffen soll unter tschechischer EU-Ratspräsidentschaft stattfinden. Ab Juli übernimmt Tschechien den Vorsitz. Bis dahin will sich Macron noch für einen möglichen Beginn der Beitrittsverhandlungen mit den beiden Westbalkanstaaten Nordmazedonien und Albanien einsetzen. Das bulgarische Parlament hat mittlerweile dafür gestimmt, sein Veto gegen den Beginn der Verhandlungen mit Nordmazedonien aufzuheben. Bulgarien hat dies jedoch an Bedingungen geknüpft, die Nordmazedonien als inakzeptabel bezeichnet hat. Es gibt also noch viel zu tun, auch wenn der Gipfel erstmal zu Ende ist.
Caroline Born berichtete aus Brüssel. Während der Status des Beitrittskandidaten für die Ukraine sicher ein Grund zur Freude ist, gibt es aus dem Land selbst weiter keine positiven Nachrichten. Die ukrainische Armee steht im Osten des Landes massiv unter Druck und muss sich teilweise zurückziehen, während die russischen Truppen immer weiter vorrücken. Stefan Lag über die aktuelle Lage.
Mit dem Rückzug ukrainischer Truppen aus der strategisch wichtigen Stadt Severodonetsk im Gebiet Luhansk ist das russische Militär seinem Vorhaben, den gesamten Donbass zu kontrollieren, einen wichtigen Schritt näher gekommen. Zwar hat das Verteidigungsministerium in Moskau noch nicht bestätigt, dass Severodonetsk und das benachbarte Lysychansk erobert seien. Dafür berichtet Sprecher Igor Konaschenko von der Eroberung mehrerer Siedlungen südlich der beiden Städte. Außerdem sei es gelungen, ukrainische Verbände dort einzukesseln, die er nach gängiger russischer Propaganda teils als Neonazis bezeichnete. In der Nähe der Ortschaften Gorskoje und Solotoje ist eine Gruppierung der ukrainischen Streitkräfte komplett festgesetzt worden. In einem weiteren Kessel neben Gorskoje sind 4 Bataillone umzingelt, sowie eine Artilleriegruppe, eine narzisstische Gruppe des rechten Sektors und eine Truppe ausländischer Söldner. Insgesamt im Gorskoje-Kessel sind jetzt bis zu 2000 Mann blockiert. Eine Reaktion darauf von ukrainischer Seite gibt es noch nicht. Auch ist bislang unklar, wie es mit den Zivilisten weitergeht, die im Chemiewerk von Severodonetsk Zuflucht gesucht hatten. Es sollen hunderte Menschen sein, die sich laut Gouverneur Serhii Haidai weigern, die Schutzbunker unter dem Werk zu verlassen. Ob eine Evakuierungsaktion stattfinden kann, ist nicht klar. Severodonetsk und Lysychansk waren die letzten beiden großen Städte im Gebiet Luhansk, die noch von der Ukraine kontrolliert worden waren. Auch in Lysychansk dringen russische Truppen nach Angaben aus Moskau immer weiter vor. Die schweren Kämpfe in der Region haben auf beiden Seiten viele Opfer gefordert und dauern bereits mehrere Wochen an. Doch die russischen Angriffe beschränken sich nicht nur auf den Donbass. Auf Gebiete im Süden des Landes wurden Marschflugkörper und Raketen abgefeuert, unter anderem auf Mykolaiv und Odessa. Unter russischem Beschuss steht seit Beginn der Woche auch wieder verstärkt die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw. Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Sunihubov, sagte, es seien insgesamt 7 Stadtbezirke betroffen. Heute hat der Feind auch den Kiewer Bezirk unserer Stadt angegriffen und beschossen, wodurch die Sportinfrastruktur einer der wichtigsten Hochschuleinrichtungen nicht nur für die Region, sondern für das gesamte Land beschädigt wurde. Indessen wirkt die Entscheidung der Europäischen Union, der Ukraine offiziell den Kandidatenstatus zu verleihen, noch nach. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem Wendepunkt für sein Land. Die Ukraine ist keine Brücke, kein Kissen zwischen dem Westen und Russland, kein Puffer zwischen Europa und Asien, keine Einflusssphäre, keine graue Zone und kein Transitgebiet. Nicht die Grenze zwischen Orks und Elfen. Die Ukraine ist zukünftig ein gleichberechtigter Partner für mindestens 27 EU-Staaten. Die Ukraine ist ein Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union. Regierungschef Denis Schmyhal unterstrich die neuen Perspektiven für sein Land. Die Ukraine habe nun Zugang zu neuen finanziellen Hilfsprogrammen. Außerdem weckte er Hoffnungen auf Investitionen und neue Arbeitsplätze. Der Integrationsprozess sei unumkehrbar. Allerdings ist der Kandidatenstatus eines Landes keineswegs gleichzusetzen mit einem baldigen Beitritt zur EU. Das kann sich unter Umständen Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinziehen.
Stefan Lack hat die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine zusammengefasst. 23.35 Uhr ist es und wir kommen zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. Der Bundestag hat heute über die Neuregelung der Sterbehilfe debattiert und zwar ziemlich kontrovers, wie Christine Watti berichtet.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hatte, wird nun nach neuen Regelungen für den sogenannten assistierten Suizid gesucht. Nach einer Orientierungsdebatte im April lagen heute drei fraktionsübergreifend unterstützte Gesetzesentwürfe vor, ebenso wie ein Gruppenantrag zur Stärkung der Suizidprävention. In den unterschiedlichen Gesetzesentwürfen geht es um Beratungsangebote, um Fristregelungen, um die Zugänglichkeit zu Medikamenten und die Frage, wie das Entstehen von geschäftsmäßigen Strukturen verhindert werden kann, ohne das Bundesverfassungsgerichtsurteil in Frage zu stellen. Ein schwieriger Punkt in der respektvoll und teilweise auch persönlich geführten Debatte, die Volatilität eines möglichen Suizidgedankens in Abhängigkeit von äußeren Umständen oder Erkrankungen und eine gesetzgeberische Antwort genau darauf.
Nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan wird die Zahl der Todesopfer momentan mit über 1.100 Menschen angegeben. Die Vereinten Nationen gehen aber davon aus, dass diese Zahl wohl noch deutlich ansteigen wird. Peter Hornung.
Es würden zwar offizielle Opferzahlen genannt, heißt es aus UN-Kreisen, dennoch könne man in Wirklichkeit das ganze Ausmaß der Katastrophe immer noch nicht einschätzen. So seien 70% der Gebäude im Bezirk Gian zerstört, in einem der am meisten betroffenen Gebiete in der Provinz Paktika im Osten Afghanistans. In zahlreichen der entlegenen Dörfer seien noch keine auswärtigen Hilfsteams gewesen. Unter den Trümmern werden weiterhin viele Opfer vermutet. Verzweifelt und meist mit bloßen Händen suchen Angehörige und Nachbarn nach Vermissten. Zelte, Lebensmittel und Medikamente würden dringend gebraucht, so eine ehemalige deutsche Ortskraft, die das Erdbeben überlebt hat. Inzwischen ist erste internationale Hilfe eingetroffen, aus dem Iran und aus Pakistan. Auch westliche Staaten haben Hilfe angekündigt, man werde aber über internationale Organisationen helfen und kein Geld an die Taliban direkt schicken.
Nur wenige Wochen nach einem überstandenen Misstrauensvotum jetzt eine neue Schlappe für Boris Johnson. Seine Konservativen verlieren bei einer Nachwahl wichtige Wahlkreise. Gabi Biesinger.
Die Konservativen verloren ihre traditionelle Hochburg Tiverton and Honiton im Südwesten Englands an die Liberaldemokraten. Den Sitz im Unterhaus für den Wahlkreis Wakefield in Nordengland mussten sie an die Labour-Partei abtreten. Als Reaktion auf die Niederlagen trat Parteigeneralsekretär Oliver Dowden zurück. Er schrieb an Premierminister Boris Johnson: Wir können nicht weitermachen wie bisher. Jemand muss Verantwortung übernehmen und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es unter diesen Umständen nicht richtig wäre, im Amt zu bleiben. Sein Rücktritt sei eine zutiefst persönliche Entscheidung nach einer Reihe sehr schlechter Ergebnisse für unsere Partei. Die Ergebnisse der Nachwahlen folgen auf monatelange Kritik am Premierminister wegen Lockdown-Partys im Regierungssitz Downing Street 10. Bei einer Misstrauensabstimmung Anfang Juni hatten 41% seiner Fraktion gegen Johnson gestimmt. Auch die Parteivorsitzenden von Labour und den Liberaldemokraten forderten nach den Wahlergebnissen erneut den Rücktritt des Premierministers. Johnson nimmt derzeit am Commonwealth-Gipfel in Ruanda teil. Dort reagierte er gelassen auf die Niederlage und tat sie als die übliche Delle zwischen zwei Parlamentswahlen ab. Er sagte, er werde weitermachen und sich um die Anliegen der Menschen kümmern, bis dieses Tal durchschritten sei.
In Brandenburg ist es heute wieder zu schweren Waldbränden gekommen. Wieder mussten Menschen zeitweise evakuiert werden. Tim Korge.
Es sei den Einsatzkräften gelungen, die Flammen so weit unter Kontrolle zu bringen, dass eine weitere Gefährdung der Ortsteile Kosilenzien und Kröbeln im brandenburgischen Bad Liebenwerda weitgehend ausgeschlossen werden könne. Das teilte der Landrat des Kreises Elbe-Elster mit. Die Evakuierung sei inzwischen aufgehoben worden. Rund 680 betroffene Menschen konnten erstmal aufatmen. Auf sächsischer Seite hatte sich die Situation bereits nach Angaben der Feuerwehr etwas früher entspannt. Es gebe keine großflächigen Flammen mehr und das Feuer sei vorerst unter Kontrolle, so der Einsatzleiter. Zuvor hatte sich der Brand auf dem Gebiet in der Gorescheide in Sachsen im Tagesverlauf wegen sich immer wieder drehender Winde bis nach Brandenburg ausgeweitet. Am Nachmittag war deshalb die Großschadenslage ausgerufen worden. Insgesamt rund 800 Hektar standen zeitweise in Flammen. Erschwert wurden die Löscharbeiten außerdem dadurch, dass es sich zum Teil um munitionsbelastetes Gebiet handelte und die Flächen nicht betreten werden konnten.
Es gibt zurzeit viele Gründe, die in der Wirtschaft für Unsicherheit sorgen. Inflation, Lieferkettenprobleme, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise. Und wie all das sich heute an der Börse ausgewirkt hat, das berichtet Jan Plate.
Es war ein nervöser letzter Handelstag der Woche. Der deutsche Aktienindex DAX startete unter der Marke von 13.000 Punkten. Dann wurde am Vormittag der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der fiel überraschend schlechter als gedacht aus. Sein Volkswirt meinte dazu, das ohnehin schon fragile Umfeld mit steigendem Kostendruck und großen Lieferkettenproblemen erhält durch die gedrosselten russischen Erdgaslieferungen in der vergangenen Woche einen weiteren Dämpfer. Dabei ist die gerade von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ausgerufene zweite Alarmstufe für die Gasversorgung in Deutschland von der IFO-Umfrage noch gar nicht erfasst. Dennoch konnte sich der DAX dann schließlich von den jüngsten Verlusten erholen und hat 1,5% zugelegt auf 13.118 Punkte. Kursgewinne von 2,5% bei der Deutschen Post halfen ein wenig, nachdem ein optimistischer Ausblick des US-Konkurrenten FedEx Hoffnung machte. Starke Nerven mussten im DAX-Anleger des Berliner Online-Modehändlers Zalando haben. Das Management hat die Erwartungen für das Gesamtjahr einkassiert, nachdem sich die Menschen angesichts hoher Inflation und gestiegener Energiepreise zurückhalten. Zunächst sind die Aktien von Zalando um fast 20% eingebrochen. Schließlich blieb ein Minus von nur 1,5%. Für Papiere der Lufthansa ging es um fast 5% nach unten. So mancher fürchtet Streiks, weiteres Reisechaos an Flughäfen wegen fehlendem Personal und wieder mehr Corona-Krankmeldungen.
Jan Plate mit der Tageszusammenfassung von der Börse. Wladimir Putin, da sind sich viele einig, benutzt nicht nur Energie als Waffe, sondern auch Hunger. Nahrungs- und Düngemittel können nur noch schwer aus der Ukraine exportiert werden. Die Preise für Lebensmittel gehen durch die Decke und in armen Ländern werden deshalb Hungersnöte befürchtet. Allerdings muss man auch sagen, nicht allein der Krieg in der Ukraine ist schuld am Hunger in der Welt, sondern natürlich auch all die Probleme, die vorher schon da waren. Klimawandel, ungerechte Handelsbeziehungen und viele mehr. Die Bundesregierung hat heute zu einer internationalen Konferenz für Ernährungssicherheit eingeladen. Und was dabei herausgekommen ist, das berichtet Ann-Kathrin Büsker.
I will give a small noise here when your time is running out.
Weil so viele ihrer Einladung gefolgt seien und Deutsche nun einmal auf die Zeit achteten, werde sie alle mit einem kleinen Geräusch daran erinnern, ihre Redezeit nicht zu überziehen. So leitete Außenministerin Annalena Baerbock die dreistündigen Beratungen zur globalen Ernährungssicherheit ein. Die größte Hungerkatastrophe aller Zeiten zu verhindern, das ist das Ziel einer gemeinsamen Kraftanstrengung, eines Bündnisses, das seit einigen Wochen existiert.
Climate, COVID and now conflict with Russia's aggression.
Der Klimawandel, die Corona-Pandemie und nun die russische Aggression, das seien die Ursachen dafür, dass weltweit noch mehr Menschen hungern müssten, stellte US-Außenminister Antony Blinken fest. Er machte dabei auch deutlich, dass die westlichen Sanktionen so gestaltet seien, dass Russland weiter Agrargüter exportieren könne, es aber nicht tue und gleichzeitig Exporte aus der Ukraine durch den Krieg blockiere.
There can be no effective solution to the global food crisis without reintegrating Ukraine's food production as well as the food and fertilizer produced by Russia into world markets despite the war.
Ohne die Ernte aus der Ukraine und auch aus Russland könne eine Lösung der Krise nicht gelingen, stellte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Videobotschaft klar. Die Vereinten Nationen arbeiten derzeit in Verhandlungen daran, dass ukrainisches Korn wieder über das Schwarze Meer exportiert werden kann. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir berichtete am Vormittag in einer Pressekonferenz jedoch von der großen Skepsis seines ukrainischen Amtskollegen, ob Russland wirklich kompromissbereit sei, wenn es gleichzeitig Nahrungsmittelspeicher in der Ukraine bombardiere. Im Fokus steht deshalb auch der Landweg. Derzeit gelingt es, einen Teil der Getreidemengen über die Donau und Rumänien aus der Ukraine zu bringen.
Das ist mit einem dramatischen Aufwand verbunden und zu deutlich höheren Kosten. Und das Limit ist absehbar. Also das lässt sich nicht beliebig erhöhen. Man kommt da einfach an infrastrukturelle Grenzen mittlerweile. Weil weder sind die Wege über die Donau, noch die Schienenwege, noch die Straßenwege dafür ausgelegt. Wir kommen jetzt einfach an das logistische Problem, dass wir die Zahl der Waggons nicht beliebig erhöhen können, die in Europa verfügbar sind.
Was brauchen die Länder, deren Bürgerinnen und Bürger von den Folgen der Krise betroffen sind, die Hunger leiden? Auch das stand heute auf der Tagesordnung.
Es geht darum, dass wir nicht für den globalen Süden entscheiden, sondern mit den Ländern des globalen Südens gemeinsam darüber sprechen, was notwendig ist. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass beispielsweise auch die Agrarminister aus Nigeria und Tansania heute mit uns am Tisch sitzen werden und gleichberechtigt mit uns diskutieren.
Hatte Özdemir am Vormittag betont.
Nötig ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es geht nicht nur darum, diese Hungerkrise zu bewältigen. Wir müssen gleichzeitig die nächste vermeiden und die übernächste. Denn die Krisentreiber und Verschärfer, der Klimawandel, das Artensterben, die verschwinden nicht, weil Russland gerade Krieg führt und viel Aufmerksamkeit bindet.
So Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Das heutige Treffen diente entsprechend dem Austausch, aber auch dem Appell an wohlhabendere Staaten, durch finanzielle Unterstützung einen Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten. Dies machte Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Videostatement klar.
Auch Deutschland hat bereits 430 Millionen Euro zusätzlich für die globale Ernährungssicherheit zugesagt. Alle anderen möchte ich ebenfalls einladen. Unterstützen Sie uns.
Olaf Scholz war das im Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Für die Linkspartei geht es nach den schlechten Ergebnissen bei der Bundestagswahl und bei den Landtagswahlen wirklich ums Überleben, und das wissen auch alle Mitglieder. Der Bundesparteitag in Erfurt an diesem Wochenende ist für die Partei deshalb ganz entscheidend. Der Vorstand wird neu gewählt und auch inhaltlich gibt es da viel zu klären, zum Beispiel die Haltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber das könnte angesichts der zerstrittenen Lager ziemlich schwierig werden. Johannes Kuhn über den heutigen Auftakt.
Der erste Tag des Linksparteitags, er hatte auf und neben der Bühne vor allem ein Thema, den Zustand der Partei.
Lasst uns bitte um diese Partei kämpfen, und zwar mit aller Kraft.
Flehte die verbliebene linken Chefin Janine Wissler die Delegierten am Freitag an.
Lasst uns nachsichtiger miteinander sein. Lasst uns aufhören, uns in sozialen Medien Dinge vorzuwerfen und Fehler öffentlich zur Schau zu tragen. Lasst uns nach innen leidenschaftlich diskutieren. Aber nach außen geht es gegen den politischen Gegner und für die Menschen, die auf uns hoffen.
Wisslers emotionale, kämpferische Rede zum Auftakt des Parteitags wurde stellenweise regelrecht gefeiert. Das war so nicht unbedingt erwartet worden. Damit dürfte die nicht unumstrittene Hessin den Grundstein gelegt haben, die Kampfkandidatur der Niedersächsin Heidi Reicheneck abzuwehren und am Samstag wiedergewählt zu werden. Inhaltlich will Wissler die Partei klar erkennbar als linke Opposition zur Ampel positionieren und auch für eine konkrete Klimawende mit sozialer Absicherung werben. Ihr favorisierter Co-Vorsitzender für diesen sanften Modernisierungskurs ist der Europaparlamentarier Martin Schirdewan. Er gehört dem Thüringer Reformerlager an. Schirdewan tritt gegen den Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann an, der dem traditionslinken Lager von Sarah Wagenknecht nahesteht. Das große inhaltliche Reizthema auf dem Parteitag ist der Umgang mit Russland und anderen autoritären Regimen. So warnte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow am Freitag Teile seiner Partei.
Seid euch im Klaren darüber, dass dieser Putin kein Linker ist und keiner, der für linke Bewegungen ist. Dass das ein Autokrat ist und dass das ein imperialistischer Krieg ist.
Am Samstag will die Linke diskutieren, wie man sich angesichts der Zeitenwende aufstellt. Eine Gruppe um die erkrankt abwesende Wagenknecht möchte den Leitantrag massiv verändern und vor allem die russlandkritischen Passagen streichen. Diesem Versuch werden allerdings nur wenige Chancen auf eine Mehrheit eingeräumt. Wesentlich unklarer ist, ob die Delegierten eine geänderte Haltung zu Wirtschaftssanktionen mittragen. Wenn es nach dem Parteivorstand geht, sollen Sanktionen zumindest gegen Oligarchen künftig möglich sein. Aus verschiedenen westdeutschen Landesverbänden gibt es allerdings hier Widerstand. Wie unterschiedlich die Haltungen zu den Lehren aus dem Ukraine-Krieg sind, zeigte sich bereits am Freitag in einem Schlagabtausch unter Delegierten.
Für uns
uns als Linke ist es wichtig, Imperialismus nicht nur dann zu benennen, wenn ein Land ein anderes überfällt. Es ist genauso imperialistisch, wenn viele Großmächte ein Land mit Tonnen von Waffen vollpumpen.
Hier wurde gesagt, dass es genauso imperialistisch ist, sich zu verteidigen gegen einen brutalen Angriffskrieg, bei dem Menschen getötet und gefoltert werden, genauso imperialistisch sei, wie den Krieg zu beginnen und die Leute zu ermorden? Wie kann das sein? Wie kann kein Aufschrei passieren?
Und auch ein weiteres Thema prägt den Linksparteitag bis dato: der Umgang mit Sexismus und sexuellem Fehlverhalten in der Partei. Am Freitagabend lassen Mitglieder der Linksjugend Solid Aussagen von Betroffenen vor. Sie reichten von Sexismuserfahrungen bis zu Berichten über sexuelle Gewalt.
Ein Mitglied des Bundestags der Linksfraktion kommt rein, grüßt und mustert mich von oben bis unten. Ist das deine Mitarbeiterin? Fragt er meinen Arbeitgeber. Dieser nickt. Die ist ja hübsch, bisschen groß vielleicht, aber im Liegen ist das ja auch egal, ne?
Vor dem ausgerufenen Neustart hat die Linke also einiges aufzuarbeiten.
Obwohl Sommer ist, obwohl es warm ist, steigen die Corona-Zahlen gerade wieder an. Die Inzidenz liegt laut RKI bei über 600. Und es ist kein Geheimnis, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerne auch als Vorbereitung auf den Herbst wieder mehr Möglichkeiten schaffen würde, Corona-Maßnahmen zu verhängen. Aber mit der FDP ist das ziemlich schwierig. Auch die kostenlosen Corona-Tests hätte Lauterbach gerne weitergeführt. Aber heute kam die Entscheidung, damit ist für die meisten Menschen bald Schluss. Volker Findhammer.
Soweit wie im vergangenen Jahr, wo die kostenlosen Bürgertests zeitweise abgeschafft wurden, obwohl die Infektionszahlen nach einer kurzen Sommerpause wieder deutlich in die Höhe gingen, will der Gesundheitsminister in diesem Jahr nicht gehen. Aber Karl Lauterbach fügt sich den absehbaren ökonomischen Zwängen des künftigen Bundeshaushalts.
Ich will keinen Hehl daraus machen. Ich hätte die kostenlosen Bürgertests für alle gerne weitergeführt. Aber im Durchschnitt kosten die Tests im Bund derzeit 1 Milliarde Euro pro Monat. Die Wahrheit ist somit, das können wir uns in der angespannten Haushaltslage, die uns im Herbst erwartet, leider nicht leisten.
Deshalb werden die Bürgertests ab Ende Juni nur noch für gefährdete Gruppen kostenfrei sein. Darunter Kinder bis 5 Jahren, Schwangere in den ersten 3 Monaten, Besucher von Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen sowie Haushaltsangehörige von Infizierten und jene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Alle anderen müssen künftig für jeden Test einen Eigenanteil von 3 Euro bezahlen. Darüber hinaus werden auch die Vergütungen für die Teststellenbetreiber von derzeit 11,50 Euro auf 9,50 Euro pro Test verringert. Das schließt den Eigenanteil von 3 Euro bereits ein, sodass der Bund faktisch nur 6,50 Euro für alle nicht freien Tests bezahlt. Die kostenfreien Tests für die vulnerablen Gruppen können nur bei einem entsprechenden Nachweis erfolgen. Außerdem, so Lauterbach, soll es künftig ein besseres Qualitätsmanagement geben, um den Missbrauch noch stärker einzuschränken.
Mit der Testverordnung geben wir auch eine Antwort auf die vielen Betrugsfälle, von denen wir in letzter Zeit leider erfahren haben. Wir erhöhen die Kontrollfrequenz und die Kontrollqualität. Testzentren, die fast nur negative Tests abrechnen, sollen künftig schneller ausfindig gemacht werden und sanktioniert werden. Darüber hinaus werden wir den Missbrauch der Bürgertests durch Nachweispflichten erschweren.
Durch die neue Testverordnung sollen die Kosten auf 2,7 Milliarden Euro für das zweite Halbjahr gedrückt werden, nach über 10 Milliarden Euro für die ersten 6 Monate des Jahres, wo alle Tests noch kostenlos waren. Noch nicht abschließend geklärt ist, wie sich die Länder künftig an der Finanzierung beteiligen werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte eine Kostenübernahme zur Hälfte eingefordert. Lauterbach sagte dazu heute, die Länder sollen mit der neuen Verordnung die Möglichkeit erhalten, jeweils den Kostenanteil der Bürgerinnen und Bürger zu übernehmen. Dann wären die Tests wieder kostenfrei. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek hatte aber bereits im Vorfeld erklärt,
Bayern hat bis jetzt 700 Millionen ausgegeben für Testungen an Schulen und Kindergärten. Also es ist nicht so, dass die Länder sich bisher nicht in das Thema eingebracht hätten. Und von daher ist es, glaube ich, schon auch nachvollziehbar, dass wir jetzt sagen, der Beitrag sollte beim Bund aus unserer Sicht auch bleiben.
Ein Beitrag war das von Volker Findhammer. Und damit ist es jetzt Zeit für die Presseschau. Tobias Zien hat sie zusammengestellt und Sprecherin ist Katja Franke.
In den USA hat der Supreme Court das seit fast 50 Jahren geltende liberale Abtreibungsrecht kassiert. Dazu schreibt die Berliner Morgenpost: Erst der fahrlässige, menschenverachtende Freifahrtschein zum Tragen von todbringenden Waffen auf der Straße, jetzt der vernichtende Schlag gegen das Grundrecht von Frauen, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Der oberste Gerichtshof der USA scheint entschlossen zu sein, dem Land einen Sommer der Tränen und der Wut zu bescheren und sich selbst auf lange Sicht ins Abseits zu schießen. Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert: Unter den Verboten leiden werden vor allem die sozial schwächeren Afroamerikanerinnen und Zuwanderinnen aus Lateinamerika ohne Papiere. Das alles wird das zerrissene Land weiter polarisieren und radikalisieren. Deshalb ist das extreme Urteil des Supreme Courts auch ein alarmierendes Fanal für die Zukunft der USA als liberale Demokratie. Die Südwestpresse aus Ulm schreibt: Die Folgen des Urteils sind verheerend. Studien zufolge werden in den USA 60% aller Frauen im gebärfähigen Alter von dem Verbot betroffen sein. Wollen oder müssen sie aus legitimen Gründen in einem frühen Stadium eine Schwangerschaft abbrechen, werden sie kriminalisiert. Auch der Deutsche Bundestag hat sich mit dem Abtreibungsrecht befasst und den Paragraphen 219a gestrichen. Das begrüßt die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Bisher müssen sich Frauen und Mädchen vorrangig im Internet informieren, wo jeder auch ohne medizinische Kenntnisse alles Mögliche verbreiten kann. In Zukunft können sie sich einfacher und vor allem zuverlässiger über die Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs informieren. Außerdem bedeutet die Entscheidung des Bundestags, dass Ärzte nicht mehr kriminalisiert und in ihrer Arbeit behindert werden. Die Frankfurter Rundschau hält fest: Jubelschreie, wie sie nach der Streichung des Paragraphen 219a im Bundestag zu hören waren, sind bei diesem Thema ebenso unangebracht wie das düstere Tönen von CSU und AfD. Seit langem war dieser Paragraph nur noch ein Instrument für radikale AbtreibungsgegnerInnen, um Ärztinnen und Ärzte vor Gericht zu bringen. Es ist gut, dass mit diesem unwürdigen Gezerre Schluss ist. Auf den bevorstehenden G7-Gipfel in Elmau blickt die Frankenpost aus Hof. Tausende Polizisten aus allen Teilen Deutschlands werden nach Oberbayern gebracht. Hubschrauber, Kontrollflüge belasten Umwelt und die Nerven der Menschen. Die Kosten werden vom bayerischen Innenministerium auf etwa 170 Millionen Euro geschätzt. Wäre es nicht effizienter, billiger und nachhaltiger, die Sicherheitsinfrastruktur in der Hauptstadt zu nutzen? Ein Gipfel im Kanzleramt, das wäre doch ein gipfelmäßiges Zeichen an die Menschen.
Das war die Presseschau und damit geht auch unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Fazit. Auch dort wird es noch einmal um die Abtreibungsdebatte in den USA gehen und die Kollegen schauen auf den Zwischenstand beim Bachmann-Preis in Klagenfurt. Ich bin Josephine Schulz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.